Live.
Genau. Ja, genau. Ich hatte euch ja berichtet von der Fastenwoche, die wir so haben. Die klingt heute so aus, manche machen auch weiter. Und ich hatte ja auch gesagt, dass durch so eine Fastenzeit und Gebetszeit so die Wand zum Himmel dünner wird. Und so haben wir es auch erlebt und erleben das heute Abend wahrscheinlich auch so. Also es ist schon ein Geheimnis. Manche verbinden damit vielleicht zum Mittelalter, so ein bisschen verstaubt, haben wir das nicht hinter uns, sind wir nicht evangelisch. Es ist genau das Gegenteil. Wir werden lastenlos, wir werden befreiter, nicht die Dinge haben uns mehr, sondern wir haben die Dinge. Das ist so eine Übung, so eine Glaubensübung. Und Jesus hat selber gesagt, wenn ich mal nicht da bin, dann werden meine Jünger fasten. Und so hat man immer wieder das Gebet auch verstärkt durch so eine Fastenfreizeit, weil man sich besser konzentrieren kann. Ihr glaubt gar nicht, wie das Abendmahl schmeckt, wenn so eine Woche zu Ende ist, wenn man diese Fastenzeit mit dem Abendmahl beendet. Da zergeht einem die Güte und die Liebe Gottes wirklich auf der Zunge. Also es ist unwahrscheinlich, wie die Sinne, die wir so haben und die wir vielleicht gar nicht mehr so wahrnehmen, Geschmackssinne, Geruchssinn, das Sehen, was das für eine Intensität bekommt. Also hochinteressant. Und es gibt zwei Energieprogramme für Menschen, satt, zufrieden und was war das noch, so ein Dreiklang, mit Fasten und ohne Fasten. Also das ist tatsächlich ein Geheimnis. Also wenn ihr mal Infos braucht, ich habe 25 Jahre mit 30 Leuten in der Lüneburger Heide gefastet, dann und ich habe das Daniel-Fasten entdeckt, habe ich euch ja auch gesagt, da kann man noch ein paar Möhren essen zwischendurch und ein paar Äpfel und ein bisschen Rohkost. Man ist fit, man ist satt und zufrieden und es ist ein Geheimnis. Ja, so viel. Wohin sehen wir nicht gehen, sehen wir im Jahre 2020? Nach hinten, nach vorn, nach unten, nach innen, nach außen, zur Seite. Ich habe einen besseren Vorschlag und den habe ich im Psalm 121 entdeckt. Der wurde schon angekündigt. Und den lese ich mal nach der Lutherbibel 84. Überschrieben der treue Menschenhüter, ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Da könnten wir jetzt schon mal eine Stunde drüber nachdenken. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der treue Menschenhüter steht oben drüber und ist auch mein Thema, das Thema meiner Predigt, mir ist kein besseres eingefallen. Der treue Menschenhüter. Jemand sagte mal, der Psalm 121 ist die rundum Versicherungspolice für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Der Psalm 121 ist die rundum Versicherungspolice für Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Der treue Menschenhüter, und ich rede jetzt mal im Du weiter, will dir helfen, und ich meine mich damit auch, also will dich schützen und will dich segnen im Jahr 2020. Denn wenn man das hier so liest und hört, Ich weiß nicht, wie es euch so gegangen ist, als ihr es gehört habt und gesehen. Empfindet man Ruhe, man empfindet den Shalom Gottes, den Frieden. Der Psalm atmet so eine Geborgenheit und Sicherheit. Hier vertraut jemand seine Wege Gott an und das macht ihn ruhig, das macht ihn gelassen. Der treue Menschenhüter will dir helfen. Man nimmt an, dass dieser Psalm aus dem Anlass einer Pilgerfahrt, steht ja oben drüber, Wallfahrtslied, nach Jerusalem entstanden ist. Man will dort im Tempel Gott ehren, man will Gottesdienst feiern, man möchte ihn erheben, man möchte ihn loben und preisen. Und die Reise dorthin führt durch manche gefahrvollen Gegenden, durch Felsschluchten, über einsame Pässe, durch dunkle Täler. Da gibt es viele Winkel, wo es gefährlich war, besonders auch damals zu reisen. Es konnte aber auch genau umgekehrt sein. Der fromme Pilger hat gerade eben den Gottesdienst im Tempel hinter sich und tritt die Heimreise an und rüstet sich für die Abreise. Und sein Weg führt eben durch diese gefahrvollen Gegenden und deshalb benötigt er Gottes Schutz und Hilfe. Wie dem auch sei, ob hin oder zurück, der fromme Wanderer benötigt Gottes Beistand. Der treue Menschenhüter will dir und mir helfen. Ohne den möchte auch der Psalmist auf überhaupt gar keinen Fall sein. Eigenartig ist noch, wenn man hier so mal ein bisschen genauer reinguckt, beim Hören dieses Psalms oder beim Lesen, der Wechsel vom Ich zum Du. Ich hebe meine Augen auf und dann nachher geht es dann weiter in der zweiten Person. Ab Vers 3, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Vom Ich zum Du, wie ist das zu erklären? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal kennen wir aus dem Psalmen, ich weiß nicht, wie so die Erfahrungen bei euch aussehen, die Form des Selbstgespräches oder der Selbstermunterung. Wir müssen manchmal zu unserer Seele reden. Lobe den Herrn, meine Seele! Jetzt reiß dich mal zusammen. Denken, wollen, fühlen. Fang mal an, Gott zu loben. Das hat die Seele manchmal nötig. Und das findet man oft in dem Psalmen. Und der Psalmist ermuntert sich selbst, seine Seele, sein Innerstes, sein Denken, sein Wollen und Fühlen zum Lob Gottes. Und zum anderen könnte es sein, dass dem Ankommenden oder Ausziehenden, je nachdem, ob man zum Gottesdienst pilgert oder zurück, ein Reisesegen somit auf dem Weg gegeben wird. Ich finde es gut, dass wir uns segnen. Ich finde es gut, Segen ist so auch so ein riesengroßes Paket von Gott mit allem Möglichen, was uns gut tut. Segen wirkt. Segen ist ganz konkret, Segen ist ganz praktisch. Und deswegen steht auch im Neuen Testament oft, segnet und flucht nicht. Ihr seid zum Segnen berufen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, so auf der Autobahn. Ich bin auch ziemlich viel unterwegs. Wenn einer so durch seinen Fahrstil sich selber und andere gefährdet, dann gibt es ja dieses berühmte Zeichen. So, man kann aber auch dann bis 10 zählen kurz und dann kann man im Stillen sagen, ich segne dich, du verrückter Autofahrer, komm zur Besinnung, probier das mal. Es macht auch was mit dir selber. Also das ist eine Macht, das ist eine Power, das ist ein Runterholen von guten Dingen aus der Welt Gottes in unser Leben rein. Das wirkt wirklich. Also es ist völlig egal, ob der Psalmist mit sich selber redet, das haben wir auch nötig, oder ob er einen Reisesegen so weitergibt. Wir haben einen treuen Menschenhüter, der will uns helfen. Wir sind auf der Durchreise, hat mir vorhin noch ein Bruder hier aus der Gemeinde gesagt. Wir sind unterwegs, auch im Jahr 2020. Wir haben ein riesengroßes, wunderbares, grandioses Ziel, den Himmel. Und dahin sind wir unterwegs und wir sind ein wanderndes Gottesvolk. Und unser Leben gleicht dieser Wallfahrt zum Himmel. Und auf dieser Wanderung hilft uns, dass wir in die richtige Richtung gucken. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe, steht hier. Es hat was auf sich mit den Bergen der Bibel. Ich habe mal vor Jahren eine Predigtreihe über die Berge Gottes gehalten und es hat mir persönlich sehr gut getan. Muss ich schon sagen, da nochmal ein bisschen tiefer zu graben und da zu gucken, welche Berge Gottes gibt es denn in der Bibel und was ist da passiert. Und es gab ja auch Höhenheiligtümer, die kamen nicht so gut weg in der Beurteilung. Da haben kanaanitische Gottheiten Menschenopfer gebracht und einen anderen Zirkus veranstaltet. Das meint hier der Psalmist nicht. Der Psalmist guckt nicht nach den Höhenheiligtümern, er guckt zu den Bergen Gottes. Und was entdeckt er da? Berge Gottes sind Orte der besonderen Gottesoffenbarung. Schade, dass wir so wenig haben hier oben, oder? Jesus hat ja mal gesagt, wenn du zu dem Berg sprichst, der soll dann ins Meer verschwinden, der wird das machen. Vielleicht haben wir so einen großen Glauben in Norddeutschland, dass wir hier keine Berge mehr haben. Die sind alle weg. weiß ich jetzt nicht. Aber Berge sind Stätten der Offenbarung Gottes. Da gibt es den Berg Ararat, den Berg der Rettung, auf dem Noah mit seiner Arche und seiner Familie landet und den Tieren. Da gibt es den Berg der Erprobung, Moria, auf dem Isaak geopfert werden sollte. Ich weiß nicht, ob du so einen persönlichen Moria auch kennst, wo du den Eindruck hast, dass Gott vielleicht mal wirklich was ganz Besonderes von dir will und du traust dich nicht so richtig wie damals. Und wenn ich würde eine Kur anmelden, wenn ich meine, Gott würde mir sagen, opfer mal dein Kind, irgendwas stimmt da nicht mit Werner Röhle. Aber manchmal brauchen wir sowas, um dann loszulassen und wir können es wiedernehmen. Wusstet ihr, dass neben dem wenige Meter vom Berg Moria der Hügel Golgatha ist? Was Gott dem Abraham nicht zulässt, das erleidet er bei seinem Sohn Jesus Christus. Berg der Erprobung, Moria, das ist der Berg der Gebote, das ist der Sinai, der Berg der 10 großen Freiheiten. Und Charles de Gaulle hat mal gesagt, wenn wir Gott wären, wir hätten gleich 225 Gebote dann aufgeschrieben. So. Und Gott mag es kurz und klar zu sagen, das müsst ihr machen, das empfehle ich euch sehr, dann geht's euch richtig gut, ihr Menschen. 5 Gebote, um die Beziehung zu mir zu ordnen und 5, um untereinander besser zurechtzukommen. Da ist der Berg der Sehnsucht, der Nebo, von dem aus Mose ins verheißene Land Kanaan sehen durfte, der Berg der Entscheidung, einer gegen Hunderte von Baals Propheten. Ihr wisst, wie der Kampf ausging. Da gibt's den Berg der Versuchung, den Berg der Predigt, den Berg der Stille, den Berg der Verklärung, den Berg der Himmelfahrt, den Berg der Wiederkunft Jesu. Er landet auf dem Ölberg und wisst ihr was? Der teilt sich vom Osten zum Westen und wisst ihr was? In einem gemeinsamen, in einer gemeinsamen Raumfahrt von Amerikanern und Russen, ich glaube in den 70er Jahren schon entdeckt wurde, die haben den Nahen Osten fotografiert, dass im Ölberg ein Riss ist vom Osten zum Westen. Und wenn er kommt, Christus, dann werden seine Füße auf dem Ölberg stehen und er wird sich spalten vom Osten zum Westen. Der kleinste Berg mit der größten geistlichen Bedeutung ist der Hügel Golgatha. Da hat Gott für uns alles geregelt, was geregelt werden muss. Aufatmen. Wir sind freigesprochen, wir sind versöhnte Menschen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen der Bibel, Orte der besonderen Offenbarung Gottes, die Berge Gottes als positive Berge. Vielleicht kennt ihr ja auch negative Berge. Ich kenne solche. Man kann diesen Psalm bzw. die Aussage von den Bergen auch rumdrehen und negativ ausführen. Dann sieht der Psalmist ganz ängstlich und zagend auf das, was ihn Kummer bereitet. Sorgenberge, drohende Berge versperren ihn den Weg zum Ziel. Zagend fasst er darum diese Berge ins Auge. Wie komme ich da heil durch vor diesen Bergen? Woher kommt mir Hilfe? Im Neuen Testament greift Jesus im Gleichnis von barmherzigen Samaritern die alltägliche und allen bewusste Gefahr des Weges zwischen Jericho und Jerusalem auf. In diesem hügeligen Bergland geschah der Überfall auf diesen Mann, der von Jerusalem nach Jericho reist und in die Hände von Räubern fiel. Und so machen die Berge hier in unserem Psalm dem Wanderer, der sich für die Reise rüstet, vielleicht auch ernsthafte Sorgen. Vielleicht sind es Angstberge, Krankheitsberge, Zukunftsberge, Sorgenberge, vielleicht sind es Aggressionshügel. Dagobert Ducks Goldberge, Schuldenberge. Ich habe ein Trostwort für Hausfrauen. In der Spülküche hatten sich die Zivis eine Karikatur aufgehängt. Unter einem Stapel von dreckigem Geschirr steht: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Okay. Also, was bereitet uns Sorgen? Was bereitet uns Nöte? Welche Berge machen uns Angst? Ich habe mal eine Studie gelesen, dass 90% aller Sorgen statistisch gesehen unbegründet sind. 90% aller Sorgen, die wir Menschen uns machen, treffen nicht ein. Könnte ein kleiner Denkanstoß sein. Ein missionarischer Lebensstil, den definiere ich manchmal so: sorgenfrei leben und absichtslos lieben. Sorgenfrei leben und absichtslos lieben. Im Timotheusbrief schreibt Paulus: Wir haben nicht den Geist der Furcht bekommen, sondern der Besonnenheit und der Liebe und der Kraft. Was wir von dem Psalmisten hier lernen können, ist dies: Er hebt seine Augen auf. Er sieht nach oben. Er sieht in die richtige Richtung, er sieht auf Gott, und damit wird eine wesentliche Seite des Glaubens beschrieben. Wir haben es auch vom Jochen in der Hinführung für diesen Gottesdienst gehört und gesehen. Damit beginnt überhaupt erst der Glaubensakt, dass der Mensch von sich weg sieht und über alle Schwierigkeiten und Gefahren seine Augen aufhebt zu dem, der im Himmel sitzt und damit die Übersicht hat. Max Lucado, dieser amerikanische Pastor und Autor, der hat mal gesagt: Schätzen Sie nicht die Höhe des Berges ab, sprechen Sie lieber mit dem, der ihn bewegen kann. Schätzen Sie nicht die Höhe des Berges ab, sprechen Sie lieber mit dem, der ihn bewegen kann. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, deiner auch. Und wie auch immer unsere Berge beschaffen sein mögen, wie bedrohlich sie sich vor uns auftürmen mögen, wir dürfen mit Hilfe rechnen. Wusstet ihr, dass der Geist Gottes, der in unsere Herzen eingezogen ist, als wir Christen wurden, dass der Christus von den Toten auferweckt hat am dritten Tag, und dieser Geist wohnt in unseren Herzen. Sieh nach oben, erwarte alles von Gott, rechne mit seiner Schöpfermacht. Nur einer kann dir helfen im Jahr 2020. Und der Herr, der allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde, ihm liegt alles zu Füßen, was sich vor dir in deiner Ohnmacht drohend erhebt. Der Machbarkeitswahn des Menschen von heute nimmt manchmal schon ganz, ganz groteske Züge an. Ich denke mal so an Klonen, so. Aber der Mensch spielt Gott. Ich glaube, er wird das Geheimnis Leben nie ergründen, weil er rechtzeitig im Paradies vor die Tür gesetzt wurde, damit er nicht greift nach dem Baum des Lebens. Das, was Leben ist, wird er nie rauskriegen. Vieles andere ja. Aber Erkenntnis des Guten und Bösen, leider haben wir es so erlitten an unserem eigenen Leben, aber der Zutritt zum Baum des Lebens wird ihm verwehrt. Jenseits von Eden können wir nie das Geheimnis Leben ergründen. Wo kommt das her? Das können wir nur im Glauben annehmen, im Glauben empfangen und sagen, ich glaube an dich, lieber Vater im Himmel. Du hast ein Wort gesprochen, Christus, und aus nichts wurde was. Er sprach und es geschah. Und man kommt nicht an Gott vorbei, wenn man über die Schöpfung nachdenkt. Der Fromme des Alten und Neuen Testaments spielt nicht Gott, aber er rechnet ganz, ganz fest mit Gott. Und er will auch uns helfen in unserem Weg durchs Leben. Und seine Hilfe hat einen Namen bekommen. Das hebräische Jeshua, was Hilfe bedeutet, ist das, wird im Neuen Testament mit Jesus wiedergegeben. Mit Jesus. Das ist unser Helfer, das ist unser Beistand, unser Tröster, unser Herr Jesus Christus. Und wir gucken auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also immer wenn ein Handy klingelt, dann muss der, dem der das angelassen hat, dem Rest eine Pizza kaufen. So lernt man das auszustellen. Okay, zweitens, der treue Menschenhüter will dich schützen, vor dem Fallen schützen. Man kann ausrutschen, auch im neuen Jahr, man kann zu Fall kommen. Es gibt Menschen, die haben ein orthopädisches Problem mit ihren Füßen. Sie haben Knickfüße. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Sie haben Füße, die leicht einknicken und dann brauchen sie Begleitung, damit sie in so einem Fall schnell aufgefangen und vor dem Sturz bewahrt werden. Gott ist für unsere geistlichen Knickfüße da. Gott vergibt dir jetzt schon deine Schuld am 20. Juli 2020. Ist schon alles vergeben, ist schon alles auf Golgatha entsorgt, entmüllt. Und das ist eine super gute, frohe Nachricht, dass wir von der Vergebung leben dürfen 2020. Er hält uns, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Ich halte viel vom Vater Unser. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es tut uns gut, das tut mir gut, wenn ich das täglich für mich persönlich bete. Zuerst kommt mal Gott, unser Vater im Himmel. Kommen erstmal drei Bitten Gott und dann kommen wir auch noch vor. Erstmal kommt Gott. Ich finde den Stellenwert des Gebetes, das Jesus uns vorstellt, nachdem die Jünger fragen, wie sollen wir denn beten? Grandios. Eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert macht das deutlich, dass Gott uns auch schützt, dass er uns behütet. Es gab da so einen Generalsuperintendenten, Büchsel hieß der, und der hat so ein Buch geschrieben, wo er seine Lebenserinnerungen veröffentlicht hat. Im Revolutionsjahr 1848 hat er da was erlebt, schon ein bisschen her. Da haben zwei Männer sich vorgenommen, den Pastor Büchsel so richtig kräftig zu vermöbeln. Wenn er von seinem Dienstort nach Hause geht, das ging dann durch ein Waldstück in Berlin, so ein bisschen keine Laternen da, und da wollten sie ihn wirklich, sie wollten ihn verkloppen. Sie mochten ihn nicht, und dann haben sie sich auf die Lauer gelegt, der Herr Büchsel kam da vorbei, aber irgendwie zog der dann unverrichteter Dinge nach Hause. Nach einigen Tagen schlug einem dieser, der das so vorhatte, sein Gewissen und er ging hin zu Büchsel und bekannte sein Vorhaben. Und dann fragt Büchsel, warum haben Sie Ihr Vorhaben denn nicht ausgeführt? Und die Antwort, weil zwei Männer Sie begleiteten, war die Antwort. Aber ich bin doch an dem Tag ganz allein unterwegs gewesen. Nee, da waren zwei Männer dabei. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Engel gesehen habt. Ich habe schon mal welche gesehen. Wow. Also, wir werden begleitet von Engeln. Auch Gemeinden werden begleitet von Engeln. Gott, es gibt 10 Meter hohe Engel, es gibt ein paar kleinere. Es gibt, ich komme immer wieder mal in Schwärmen über diesen wunderbaren Gott und seine unsichtbare Welt. Aber wir haben, was sind wir für reich beschenkte Leute? Und im Hebräerbrief steht, dass Engel Gottes, Boten Gottes unseren Weg begleiten, uns helfen. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Und manchmal schickt er auch ein paar Engel vorbei. Ein kleines Kind ist beim Spielen, kommt vom Bürgersteig runter und kommt unter einen rollenden Lastwagen, wird dann unversehrt hervorgezogen. Und dann sagt der Polizist, du musst aber einen Schutzengel gehabt haben. Da sagt das kleine Kind, nee, es waren zwei. Also es gibt so viele Geheimnisse. Und das ist so großartig, dass wir diesen Schutz Gottes brauchen. Ich bete da auch, so Pastoren stehen manchmal ziemlich in der Schusslinie von jemand anders und ich bete fast jeden Tag, dass das Blut Jesu Christi mich schützt vor den Angriffen des Bösen, mich und meine Familie. Und natürlich trifft auch uns Leid, natürlich trifft auch uns Krankheit. Natürlich gibt es Situationen, auch 2020, die wir nicht mögen. Aber Gott passt auf uns auf und wir dürfen das ganz bewusst im Glauben annehmen. Wir haben keinen Gott, der ab und zu mal ein Nickerchen macht, um neue Kräfte zu tanken. Das hat er nicht nötig. Wir haben einen Gott, der stets hellwach ist. Stets. Und dieses Wachsein Gottes wird im Hebräerbrief als die unaufhörliche Fürbitte Jesu vor Gottes Thron beschrieben. Während ich hier versuche zu predigen und ihr zuhört, betet der auferstandene Christus für jeden einzelnen von uns. Christus lebt immer da und bittet für sie, die Glaubenden. Schlafen ist ein Bild für die Abwesenheit Gottes und dass er nicht schläft, bedeutet, er ist nie abwesend, er ist immer da. Ob ich das fühle oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Es mag sein, dass wir 2020 hier und da zu Fall kommen, dass wir ausrutschen, dass wir so geistliche Knickfüße haben. Aber genau genommen fällt der Gerechte 7-mal am Tag und steht wieder auf. Also hinfallen, okay. Dann kurz sich besinnen, Krone richten, wieder aufstehen und weitergehen, ja? Königskinder machen das so. Gut, also in unserem Psalm wird der Fromme ermutigt, Gott in Anspruch zu nehmen, auch was den Schutz seiner Heiligen angeht. Gott behütet uns wie ein reicher Mann seinen Schatz, wie eine Leibwache ihren König schützt. Der fromme Mensch wird seinen Gott nicht los. Er ist wie ein Schatten. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Habt ihr schon mal versucht, euren Schatten loszuwerden? Hat's geklappt? Sagt mir Bescheid. Also, ich bin gespannt. Einen Schatten kann man nicht loswerden. Gott, kann man nicht, bitte? Ja. Natürlich kommt einem das manchmal so vor, als wenn dieser Schutz nicht so da ist. Aber der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand. Und die rechte Hand ist ein ausführendes Organ. Sie tut was. Sie hält das Arbeitswerkzeug, sie tut Gutes. Im Orient hält sie auch die Waffe Und wenn das, was mit der rechten Hand getan wird, im Sinne Gottes ist, wird Gott darüber wachen. Du darfst in deinen Alltag gehen, an deiner Arbeit, da, wo du deinen Auftrag hast, und darfst damit rechnen, dass Gott mit seinem Schatten bei dir ist, dass er dich behütet und dass das gelingt, was du tust. Unser tägliches Tun wird von seinem Schutz begleitet. Jesus hat dem Mann mit der verdorrten Hand durch seine Heilung diesen Schatten, diesen Schutz wiedergeschenkt. Von der Hand geht der Blick weiter auf das ganze Leben. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Sonne und Mond, die regierenden Lichter des Tages und der Nacht, können dir nicht schaden. Gott wacht darüber rund um die Uhr. Im Orient zur damaligen Zeit fürchtete man sich auch vor den Mondgottheiten. Und wer schon mal einen Sonnenbrand hatte oder gar einen Sonnenstich, vielleicht auch schon mal nachts länger draußen sein musste und wirklich gefroren hat, weiß, was dieses Bild bedeutet. Also wir haben gestern Abend Sturm gebetet für Australien. Über 1 Milliarde Tiere sind umgekommen. Eine ganze Reihe Menschen haben ihr Leben verloren. Das ist schwer zu verstehen. Und dass es so richtig gießt, dass es so richtig regnet in diesem leidgebeutelten Land. Es mag uns vielleicht im neuen Jahr 2020 manches heiß und kalt überlaufen, aber es soll nicht über unser Vermögen gehen. Der treue Menschenhüter will dafür garantieren. Er will uns schützen. Und das dritte und letzte, er will dich segnen. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist ein Reisesegen. Und er gilt nicht nur für den, der zum Tempel kommt oder ihn dann wieder verlässt, er gilt für das ganze Leben. Seele heißt Leben. Natürlich darf der Gottesdienstbesucher mit dem handfesten Segen Gottes für seinen Alltag rechnen. Da habe ich schon drüber geredet heute. Der Ausgang soll gesegnet sein. Und der Priester hofft auch, den Gottesdienstbesucher wiederzusehen. Auch der Eingang beim nächsten Gottesdienstbesuch soll gesegnet sein. Der Weg in den Alltag, ihr Lieben, gelingt viel besser, wenn der Weg in das Heiligtum Gottes immer neu Ereignis wird. Bin ich von überzeugt. Der Priester will im Grunde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und ich hoffe, euch wiederzusehen und dann wieder neu mit dem Segen Gottes durchzustarten. Das ist ein heiliger Rhythmus, der soll nie unterbrochen werden. Darum steht hier, von nun an bis in Ewigkeit. Und doch gehen diese beiden Verse weit über den Gottesdienstbesuch hinaus. Dieser Reisesegen gilt auch dann, wenn wir unsere letzte Reise antreten. Ich habe mich so gefreut heute Morgen, als ich das in der Losung gelesen habe, ihr vielleicht auch. Ein Gerechter ist selbst im Tod geborgen. Ein Gerechter ist selbst im Tod geborgen. Sprüche 14, 32. Man kann ganz unterschiedlich sterben. Wir können für uns selber überhaupt nicht garantieren, aber man kann auch ganz getrost sterben. Ein Studienfreund von mir, der ist leider an einem Melanom erkrankt, ist Japan-Missionar gewesen und kurz vor seiner seelischen Hochzeit hat ihn Gott heimgeholt. Da bleiben einfach Fragen offen. Aber er hat dann seine 4 Kinder zu sich ans Sterbebett geholt und hat jedem Einzelnen gesagt, bleib bei Jesus, das lohnt sich. Und hat dann jedes einzelne Kind gesegnet. Man kann getrost von diesem Raum in den nächsten übertreten. Man kann seine letzte Reise antreten und man tritt sie auch dann an, wenn das Sterben schwer ist, wenn es Leid begleitet ist und wenn es ganz, ganz schwer ist. Auch dann ändert das nichts daran, dass du am anderen Ende wieder deine Augen aufmachst in der Ewigkeit bei Jesus. Ich habe mit diesen Versen meine Mutter auf dem Sterbebett besucht. Ich habe nochmal einen Kranken besucht, ist in Hessen, wohnten die, meine Eltern. Und habe dann ihr diesen Psalm vorgelesen. Sie konnte, war auch gar nicht ansprechbar, nicht mehr so richtig. Sie hat mich gesehen, aber sie hat mich irgendwie nicht gesehen. Und dann habe ich diesen Psalm ihr so als Reisesegen, so ganz bewusst für den Himmel laut vorgelesen. Ich weiß nicht, ob ich sie wiedersehe. Ich hoffe es, weil ich weiß nicht genau, ob sie in ihrem Herzen wirklich an Jesus geglaubt hat. Das weiß ich nicht, aber das habe ich an Gott abgegeben. Aber diesen Segen benutze ich immer noch, auch wenn ich Trauerfeiern ausrichten muss, wenn ich Beerdigungsfeiern halte. Mit diesem Segen kann man auch gut heimgehen. Gott will dabei sein, wenn die Seele, wenn der Geist den Körper verlässt und in die Ewigkeit geht. Das ist auch mit Ausgang und Eingang gemeint, von nun an bis in Ewigkeit. Gott will uns segnen. Das ganze Leben soll unter unser Obhut sein. Genau genommen hat er uns schon gesegnet mit allen himmlischen Gütern in Christus, Epheser 1, Vers 3. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, Römer 8, 32. In Christus haben wir alles, was wir brauchen. Mit Jesus sichert er, der treue Menschenhüter, uns seine Hilfe zu, seinen Schutz und seinen Segen. Jesus ist das riesengroße Geschenkpaket Gottes für jeden Menschen, auch in Heiligenhafen. Mit ihm schenkt uns Gott einfach alles. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Ein riesengroßes Geschenkpaket Gottes mit vielen kleinen Geschenken darin. Man findet Gnade. Gnade heißt Freispruch, Neuanfang. Wenn Eheleute sich in Deutschland aufmachen würden, um gezielt nach dieser Gnade zu suchen, dann würde nicht jede dritte Ehe in den Sand gesetzt. Man findet Liebe darin, bedingungslose Liebe, die nicht danach fragt, wo man herkommt oder was man mitbringt, was man bisher gemacht hat, dass die Liebe der anderen Art ist, die Agape, die Liebe Gottes, die einen annimmt, wie man ist, die einen aber nicht so lässt, wie man ist. Das ist großartig, wenn man im Leben von Menschen, die vor 2 Jahren zum Glauben gekommen sind, heute sagen kann, boah, du bist aber abgegangen wie eine Rakete, du bist ja gewachsen, super, Halleluja, Gott sei Dank, mach weiter so. Man findet Freude darin, man ist innerlich gehalten, diese tiefe Geborgenheit von Freude und Frieden und Hoffnung. Ach, ich könnte jetzt noch stundenlang weiter beten, aber ihr wollt doch noch Kaffee trinken. Also Jean-Baptiste Henri Lacordaire, ein berühmter französischer Prediger und Theologe, hatte recht, als er schrieb, was bedeutet mir der Schiffbruch, wenn Gott der Ozean ist? Amen. Ich spreche euch den Segen hier zu aus dem Psalm 101. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in die Ewigkeit. Amen. Amen.